Heute zu Gast der Meister der Kollaboration, der Sneaker-Guru, ehemalige Head of Energy bis letzte Woche bei Adidas, Till Jagler.
Also grundsätzlich glaube ich, dass der Kollaborationsmarkt komplett übersättigt ist. Ja, also jeder kollaboriert mit jedem und Kollaborationen stehen irgendwie in jedem Aktivierungsplan, jedem Marketingplan, ob das jetzt ein Sneaker-Brand ist, Auto-Brand, ob das ein Drink ist, whatsoever. Jeder versucht halt irgendwo zu kollaborieren, was dem zur Folge hat, dass natürlich nicht mehr alles einen Unterschied macht. Ja, also du musst halt heutzutage wirklich sehr, sehr hoch springen und die Extrameile gehen, um wirklich für Aufsehen zu sorgen. Ja, also einfach nur einen weißen Schuh zu haben und dann Logo aufzuslappen, das reicht halt einfach nicht mehr, es sei denn, du bist Supreme. Let's go!
Go! Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
Hinweis auf einen Nachbarn von uns, eine Firma aus Hamburg, die man global nutzen kann und auch nutzen sollte, denn A-Work, also A und dann Work, ist ein Kollaborationstool, die deutsche Antwort auf Monday und viele andere. Allein deswegen natürlich DSGVO-konform, aber das ist ja eh selbstverständlich. Viel wichtiger ist, gerade in der aktuellen Zeit, wo Teams ja verteilt arbeiten, Homeoffice und sonst wo, da passt A-Work perfekt und man ist extrem schnell live mit A-Work, weil es so einfach ist, alles sofort verstehen können. Das ist deren ganz großes Edge, ganz intuitiv und einfaches Customer Interface oder User Interface. Natürlich am besten dann die zentrale Schnittstelle zwischen den verschiedensten Teilen eines Teams. Das ist A-Work. Wer es ausprobieren möchte, es gibt einen Rabatt von 25% für die erste Buchung. Der Code heißt OMR25. Und die Landingpage heißt awork.io. Seit einigen Wochen höre ich es wieder öfter. Das Thema WhatsApp-Newsletter scheint wieder richtig zurückzukommen, muss man sagen. Denn 2018, 2019, da gab es ja schon mal relativ erfolgreiche Firmen im Bereich WhatsApp und Newsletter. Also gerade Urlaubspiraten, glaube ich, so ein Touristikunternehmen, Startup, hatte damals schon über 1 Million Abonnenten. Und das war ein extrem kraftvoller Kanal, wie man es damals auch genutzt. Dann ging es aber so ein bisschen zurück. WhatsApp hat es zwischenzeitlich zugemacht oder verboten. Und jetzt geht's wieder los. Man braucht aber wahrscheinlich einen Experten, eine Software, mit der man arbeiten kann. Und da bietet sich Messenger People an. Ein Partner, auf den ich hier schon häufiger verwiesen habe. Die helfen euch, darauf zu achten, dass alles natürlich DSGVO-konform ist, zeitgemäß, professionell. Wer da mehr wissen möchte, man kann auch direkt loslegen mit einem Messenger People Webinar unter der Landingpage Messenger People ein Wort. .de/omr-webinar. Da könnt ihr jetzt nachgucken, wie man aktuell im Bereich Newsletter und WhatsApp arbeiten kann, worauf man achten muss und vielleicht die Kollegen von Messenger People schon mal kennenlernen. Ich habe mir überlegt, wir machen heute mal was Neues. Und zwar habe ich, der eine oder andere hat es mitbekommen, ein Buch geschrieben, tatsächlich. Und da ja, sehr viel Arbeit reingesteckt und deswegen wollte ich A, davon erzählen natürlich. Und was hätte ich getan, wenn jemand anders zu mir gekommen wäre, der ein Buch geschrieben hat, dann hätte ich wahrscheinlich nach dem Buch gefragt, aber vor allen Dingen auch nach den ganzen Metriken und warum macht man das und wie geht das und was kann man verdienen. Das sind ja meine Fragen und ich habe überlegt, ich beantworte die halt zu meinem eigenen Buch am Ende selber, damit das hier nicht so werblich rüberkommt, sondern erzähl mal überhaupt, warum Buch und wie das so funktioniert, was ich dabei gelernt habe. Als erstes mal, warum Buch? Ich bin ja so ein bisschen A, Unternehmer, aber B, auch Journalist oder immer schon Journalist gewesen, Schülerzeitung und früher im Ruhrgebiet Lokalredaktion und Lokalsport und Radio und habe mich sogar mal für ein Literaturinstitut, es gibt gar nicht so viele in Deutschland, beworben und hatte durchaus überlegt, so einen reinen Creator-Job, hätte man damals noch nicht gesagt, aber so heißt es ja heute, zu machen. Am Ende bin ich dann doch eher in der Unternehmerwelt gelandet und jetzt so ein bisschen in beidem, aber so, also was zu schreiben, ist jetzt für mich nicht so ganz fremd. Und war dann entsprechend stolz oder happy, als ein Verlag oder ein Verlagsleiter zu mir kam, der Jürgen Dissel vom Ulstein Verlag, der da für den Bereich Econ, den Business-Bereich verantwortlich ist und dachte, hast du nicht mehr Bock, ein Buch zu machen? Das Ganze ist so 2 Jahre her. Und dann haben wir zusammengesetzt und ich dachte mir so, ah, Buch machen, schon cool, wird stolz, aber auch viel Arbeit. Und dann habe ich nicht ganz verstanden, ob das auch was bringt. Und am Ende bringt es tatsächlich nichts, aber es bringt halt irgendwie eine persönliche Befriedigung und das mal gemacht zu haben, eine Erfahrung. Und dann habe ich mich dann relativ leicht überreden lassen, habe dafür bekommen, kann ich offen sagen, ich hätte es ja auch gefragt, so 20.000, 25.000 Euro Vorschuss, den ich aber aufgewendet habe für Leute, die mir helfen, das Buch zu machen, komme ich gleich nochmal zu. Und habe jetzt noch so einen Deal mit dem ausgehandelt, dass ich ab einer gewissen Schwelle bei jedem Buch mitverdiene. Ich bin mir nicht sicher, ob sie diese Schwelle überhaupt erreichen. Ich komme gleich mal zu den Zahlen, die man da erreichen muss, überhaupt erreichen kann, realistisch mit so Büchern. Aber erstmal vielleicht noch irgendwie Ullstein, ist ja so ein historischer deutscher Verlag, gehört mittlerweile zur schwedischen Bonnier-Gruppe, aber hat eine ganz lange Geschichte und insofern dachte ich mir schon ein ganz gutes Umfeld. Ich habe auch gesehen, die Frau Baerbock hat ihr Buch, das ja viel diskutiert ist, auch übrigens bei Ullstein rausgegeben, aber auch viele andere Menschen. Und die haben mir verraten oder versprochen damals, ich wäre für den Herbst jetzt als Platz 2 im Programm. Das bedeutet im Buchhandel, das wusste ich auch nicht, man verkauft ja als Verlag diese Bücher vor allen Dingen an die Buchhändler. Und die müssen es ja am Ende kaufen und dann an Endkunden weiterverkaufen. Und das ist der Trick. Also du machst dann nur irgendwie Geld als Verlag, wenn du dir Titel auswählst, die die Buchhändler kaufen wollen. Und das ist für mich attraktiv, dass auch Buchhändler sozusagen, die ja vielleicht OMR gar nicht kennen, über diesen Weg halt OMR kennenlernen. Das fand ich irgendwie verlockend und natürlich das Ding dann bei sich in die Regale stellen und darauf habe ich dann irgendwie als OMR so ein bisschen als auch Marketing-Effekt gehofft und gesetzt. Das war ehrlicherweise aber eine Entscheidung auch alles längst vor Corona natürlich. Also das Buch ist jetzt seit 2 Jahren oder so in Arbeit. Und die haben gesagt, okay, wir gehen jeden Herbst oder jeden Frühling gehen wir an die Buchhändler ran mit so einem Programm und stellen da verschiedenste Autoren vor und du wärst bei uns auf der Liste an Platz 2. War ich mit zufrieden? Und dann fand ich das ganz spannend. So, ich habe ja schon gesagt, ich habe da das Geld, das die mir als Vorschuss gegeben haben, investiert, vor allen Dingen in ein Team. Ich weiß gar nicht, ob ich die Namen jetzt sagen soll oder sagen darf, aber jedenfalls Caro und Michael, sag ich mal so, haben mir da sehr bei geholfen, Lektor und bei der Strukturierung und sozusagen zu erkennen, welche OMR-Inhalte auch für den breiten Markt überhaupt spannend sind. Die Idee war so ein bisschen, dass wir jemanden finden wollten, vielleicht einen Zahnarzt, der smart ist, der einen guten Job macht, der Geld hat, der sich für die Welt interessiert, aber halt nicht jeden Tag in der Digitalwelt drin sein kann. Aber das war so ein bisschen so die Person. Man dachte, okay, ist das für diese Person spannend? Ist das ausreichend unterhaltsam, abwechslungsreich? Und da haben die mir helfen können, weil ich das noch nie so gemacht hatte. Und das kostet natürlich auch Geld. Also am Ende, das Ganze fliegt natürlich. Oder wenn man jetzt so ein Marketing-Typ ist und Unternehmer ist, dann will man natürlich irgendwie ein bisschen Erfolg haben. Und also ich frage, was heißt Erfolg? Wenn schon nicht wirtschaftlich, dann natürlich in den Charts. Und die Charts, das ist in Deutschland so ein System, das heißt Media Control. Das sind sozusagen die Charts, wo auch dann die Spiegel-Charts und so sich rausspeisen. Davon separat gibt es noch die Amazon-Charts. Die funktionieren natürlich rein nach Amazon-Logik. Und ich habe jetzt gesehen, durch die Vorverkäufe bin ich jetzt schon in einer Amazon-Kategorie Bestseller. Keine Ahnung, wie das läuft. Für mich wichtiger, ehrlicherweise, oder das Ziel aktuell noch prestigereicher sind natürlich Media Control und Spiegel Bestsellerlisten und die werden immer so wöchentlich gemessen, wie viele Verkäufe hat man da und ich bin da jetzt im Bereich Sachbücher unterwegs, Hardcover und da bräuchte man so in der ersten Woche oder in der ersten Woche mit den Vorverkäufen zusammengezählt, habe ich gelernt, braucht man so 4.000, 5.000, 6.000 verkaufte Bücher, dann ist man da in den Top 20, zumindest ist es aktuell so. Aktuell Platz 20 ist irgendwie noch Maya Göpel. Unsere Welt neu denken heißt das Buch, das ist ja seit 2 Jahren, glaube ich, in den Charts. Unfassbar erfolgreich, aber die hat jetzt, glaube ich, in der letzten Woche zumindest nur noch knapp über 2000 Exemplare verkauft. Also es nimmt langsam ab und da müsste man halt irgendwie mehr verkaufen, um da reinzukommen. Auf Platz 1 übrigens in dem Bereich ist Harpe Kerkeling. Platz 5 wäre übrigens so 5000 verkaufte Exemplare. Da liegt aktuell Sarah Wagenknecht mit dem Buch Die Selbstgerechten. Mal gucken, ob man es schafft, da reinzukommen. Ich glaube, meine beste Chance wäre es, in der ersten Woche plus Vorverkauf halt reinzukommen, weil da hat man halt einen doppelten Effekt, ne? Vorverkauf und halt erste Woche. Aber manche schaffen es auch dann auf einmal in Woche 7 reinzukommen, wenn sie dann bei Markus Lanz sind oder so. Dann haben sie auf einmal so viele Verkäufe, dass es dann vielleicht passt. Ich glaube, Markus Lanz ist auch wahrscheinlich die einzige Plattform, die es gibt, die das irgendwie richtig PR-mäßig begünstigen kann. Ansonsten ist es halt eine Mischung von verschiedensten anderen Sachen. Ich mache auch gerade alles, was irgendwie angeboten wird, auch zu den kleinsten Medien, die Bock haben, mache ich es gerne. Ich mache nur ein Buch, also mache ich jetzt einmal alles, was ich kann und dann ist es wieder vorbei. Aber ich glaube, zu Markus Lanz, obwohl wir mit dem gutes Verhältnis haben, war ich ja auch schon mal, werde ich es wahrscheinlich nicht schaffen. Die haben zu viele andere Themen im Wahlkampf gerade und was da alles so gibt. Aber mal gucken, was so passiert. Jedenfalls ist das eine wichtige Plattform. Und dann muss man mal gucken, dass wir jetzt irgendwie so ein paar tausend Exemplare schaffen. Wie gesagt, wenn es irgendwie über 1500 sind, dann hätte ich aktuelle Stand zumindest die Frau Göpel vom Platz 20 verdrängt und wäre dann in den Spiegelcharts sichtbar. So, übrigens, da habe ich natürlich auch direkt geguckt, was haben denn so andere in meinem Bereich verkauft und da habe ich gesehen zum Beispiel Frank Thelen, ne, der hat da ja eine Autobiografie geschrieben, schon vor einigen Jahren, die hat sich in Summe 40.000 Mal so Größenordnung verkauft, kann man alles nachgucken, also ich verrate jetzt keine Geheimnisse. Und das hat dann übrigens einen Umsatz gebracht von fast 1 Million für den Verlag, weil das kostet so irgendwie 22 Euro im Durchschnitt. Hat er über 2 Jahre lang da immer weiter verkauft und hat dann noch weitere Bücher gemacht, aber da weiß ich nicht die genauen Auflagen. Es war ja, es gibt ja so ein, dieses 10x-DNA von ihm, das glaube ich noch besser gelaufen ist, aber wie hat seine Autobiografie, ich habe ja keine Autobiografie wohl gemerkt, ne, aber die, so, dann gibt es den Christoph Käse, auch ein wirklich gestandener deutscher Business-Sachbuchautor, habe ich mal geguckt, der verkauft auch so 40.000 in Summe dann über die Monate oder die Wochen, aber der verkauft die irgendwie aktuell, zumindest war das so ausgewiesen, für 10 Euro. Insofern, mal gucken, Christoph Käse, das zu schlagen, wäre schon sensationell, weil der ist wirklich, da ist ein großer Name, das bekannteste Buch von dem, glaube ich, Silicon Valley, hat er nochmal nachgelegt mit Silicon Germany, der war ja auch mal früher Chefredakteur von der Financial Times Deutschland, also der weiß schon, was er tut. Dann habe ich geguckt, hier mein Kumpel, Flo Gschwandner, der vielleicht auch zuhört, oder von dem ich weiß, dass er häufig zuhört, aus Österreich, er hat irgendwie ein Buch geschrieben, 7.000 Verkaufe, Flo, ich hoffe, das stimmt, habe ich zumindest nachgeguckt. Dann irgendwie Scott Galloway hat in Deutschland verkauft von seinem Buch The Four, 1.500. Das muss ich auf jeden Fall knacken. Zumindest in Deutschland mal größer sein als Scott Galloway. 1.500 Exemplare wären das. Mal gucken, Sascha Lobo, auch jemand, den man so kennt, der auch hier regelmäßig im Podcast als Autor bekannt, habe ich gesehen, hat Realitätsschock, sein letztes Buch von 2018, 60.000 Mal verkauft. Das wird für uns unfassbar schwer. Oder für mich, dazu muss man halt Sascha Lobo sein und ehrlicherweise, der kann auch richtig gut schreiben. Und da würde ich mich auch nicht einordnen in diese Welt. Apropos Schreiben, vielleicht nochmal ein paar Worte, worum geht es eigentlich? Was habe ich da aufgeschrieben? Ich habe es schon ein bisschen erzählt. Die Idee ist, da breit zu erklären, wie Digitalbusiness funktioniert, kann ja auch jeder im Klappentext und so nachlesen. Ihr könnt das Buch natürlich auch bestellen, das ist ja die ganze Idee, das hier zu erzählen, dass ihr Bock habt, das zu bestellen. Einfach bei Amazon oder bei Google eingeben, Digital Unplugged, so heißt das Buch, und dann gibt es da sofort den Ort, wo man es vorbestellen kann und dann auch irgendwie nächste Woche sofort kaufen kann. Aber vorbestellen ist ja auch wie Kauf, also das ist dann, kommt dann. Innerlich geht es darum, was ich gelernt habe in den letzten Jahren, OMR zu machen. Was mir die verschiedensten Gäste hier im Podcast erklärt haben, was bei mir hängen geblieben ist, was ich da sozusagen für mich für einen großen roten Faden draus zusammenbauen kann. Was ich auch irgendwie in den letzten Jahren schon immer wieder aufgearbeitet habe mit der ganzen Redaktion hier zusammen und meinen ganzen Kollegen in unseren State of the German Internet Präsentationen. Da ist auch, kommt auch viel natürlich her. Es ist nicht alles neu, wenn ihr das Buch jetzt, weil wenn ihr uns hier regelmäßig hört, jede Folge oder jede zweite Folge oder dann irgendwie die Videos oder die auf dem Event wart in den letzten Jahren, dann werden euch Sachen bekannt vorkommen, aber es sind trotzdem noch ein paar neue da, aber das speist sich daraus sehr, sehr anekdotisch, so ein bisschen persönliche Beobachtung und jetzt nicht so sachbuchartig, keine Illustrationen und Grafiken, auch keine Fotos, sondern mehr so Geschichten aus Westermeyers Digitalbeobachtung und wie man so trifft und was man so hört. Was ich sonst noch gelernt habe beim Buchmachen ist übrigens Folgendes. Man muss sich einen Titel ausdenken, man muss auch einen Klappentext schreiben, bevor das Buch überhaupt geschrieben ist, damit halt der Verlag, das schon sozusagen noch nicht fertige Buch, schon an die Buchhändler verkaufen kann und anbieten kann. Haben wir natürlich alles auch so gemacht. War ein bisschen ungewöhnlich, auch eine große Diskussion. Wie heißt so ein Buch, das noch gar nicht geschrieben ist? Aber generell war es eine große Diskussion, weil auch so ein Verlag sich wünscht, einen Autor zu haben, habe ich gelernt, der sehr meinungsstark ist und der sozusagen Positionen rauslegt und dann auch ein bisschen so, sagen wir mal, sich da exponiert. Und das ist eigentlich gar nicht so meine Art. Ihr merkt es ja selber hier, die starken Meinungen kommen häufig dann von Sven. Ich beobachte mehr und bin da nicht der Typ, der jetzt Bock hatte, da irgendwie irgendwas, eine Meinung einfach nur einzunehmen, der Meinung willen, weil ich habe natürlich Meinung, aber häufig gar nicht so stark und ich denke auch, dass ich von vielen Sachen einfach zu wenig Ahnung habe, um da so mich krass zu positionieren. Und deswegen war ich da so jemand, der da eher zurückhaltender war, so ein bisschen vorsichtiger, irgendwo Meinung zu äußern. Das hätte der Verlag gerne mehr gehabt, kann man auch mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Aber hier und da habe ich dann auch mal Meinung gemacht, aber nicht eine große, starke These. Irgendwie liegt mir das nicht so, dann müsste der Verlag demnächst mal Sven überreden, ein Buch zu machen oder andere. Dann kriegt man auf jeden Fall noch viel mehr Meinung. Auch der Frank Thiel macht ja Meinung. Bin da als Typ wahrscheinlich einfach da auch nicht optimal geeignet. Einmal mal gucken, ob es vielleicht trotzdem für die Charts am Ende reicht. Dann noch eine Sache, kann man ja sagen, okay, du musst doch auf jeden Fall da reinkommen, es gibt doch bestimmt tausende von Hacks. Und ja, in der Tat, wir haben uns natürlich angeguckt, ich wäre jetzt nicht OMR, ich wäre jetzt nicht ich, hätte ich mich nicht gefragt, wie kann man das irgendwie gewinnen und wie kann man es mit Marketing gewinnen. Und es gibt Hacks, mit denen man relativ sicher, glaube ich, auch wenn man so ein Buch einmal im System drin hat, Bestseller-Autor werden kann. Den besten Hack, den ich gesehen habe, der geht so, man nimmt eine Digital oder man meldet eine Digitalausgabe an, sozusagen zum gleichen Preis wie das Printbuch gibt es auch eine Digitalausgabe und dann gibt es davon auch eine Kindle-Version, Und dann kann man diese Kindle-Version, weil es ja am Ende vollkommen egal ist, ob man die verkauft oder nicht, kann man dann krass reduzieren. Dann kostet die auf einmal nur noch 99 Cent, aber das echte Buch kostet irgendwie 20 Euro. Ich glaube, meins, ich weiß es gar nicht ganz genau, kostet 20 Euro, Größenordnung. Also mega, mega reduziert. Und dann wird diese reduzierte Kindle-Version in die Amazon-Schnäppchenliste wohl reingespült, hat mir jemand erklärt. Und dann kaufen so viele Schnäppchenjäger dann einfach irgendwie die Schnäppchenliste so weg. Und dann hat man ruckzuck für 99 Cent dann halt Hunderte oder Tausende von Exemplaren, die da reingezählt werden, in die Media Control wohl verkauft. Und dann wäre man da oben. Und das hätte ich machen können, habe ich jetzt mich entschieden, das hier lieber zu erzählen als zu machen. Finde ich als Hack ein bisschen grenzwertig. Aber natürlich, wir haben uns ein paar Sachen überlegt, das hier im Podcast zu erzählen, ist ja auch schon ein Hack. Es gibt so ein paar Sachen, wo ich glaube, dass die okay sind, die man machen kann. Werde ich nicht alle verraten, aber ja, das sind so ein bisschen meine Erfahrungen mit der Buchwelt. Auch natürlich eine große Diskussion gewesen. Welches Foto nehmen wir drauf? Kann man sich ja vorstellen. Am Ende hatte ich auf jeden Fall richtig Schiss, dass ich da jetzt viel Scheiß aufgeschrieben habe. Und mit dem Foto konnte ich einigermaßen leben, weil wer das Foto sieht, der wird sehen, das ist nicht das allererste Mal, dass wir diese Position und diese Situation fotografieren und dann in die Welt hinausschießen. Deswegen könnte das funktionieren. Ich bin auf jeden Fall dankbar, dass mir noch ein paar Leute geholfen haben, das Buch zu machen. Neben der OMR-Redaktion, also allen Kollegen, die da arbeiten, unser Chefredakteur Roland Eisenbrand, Torben Lux, Martin Gard, Florian Heide, Christian Kors, die natürlich permanent Content produzieren, permanent mich irgendwo hinlenken. Auch unsere ganze Redaktion im Bereich Education ist dazu zu zählen. Das ist schon natürlich für mich super hilfreich. Über die letzten Jahre, ohne die wäre es alles überhaupt schon gar nicht entstanden. Und das restliche Team von OMR hat mir natürlich auch irgendwie so eine Plattform gegeben, ob sowas machen zu können. Da bin ich sehr dankbar und hoffe, da niemanden enttäuscht zu haben. Und dann habe ich noch zwei Kumpels. Mein Kumpel Christian Luhmann, Freund aus Berlin, lange bei Mr. Spex gewesen und wenn ich Glück habe, demnächst auch bei OMR. Super Typ, hat das Buch wirklich durchgearbeitet, mit mir gemeinsam nachts immer, was er da gut und schlecht dran findet und da wirklich auf Wortebene Sachen verändert. Und dann anderer Freund von mir, Jonas Wolf, kenne ich schon ganz lange aus gemeinsamen Grund- und Jahrzeiten. Der hatte sich auch ein bisschen die Zeit genommen, das mit mir gemeinsam durchzusprechen. Da bin ich extrem dankbar, dass Leute, die viel zu tun haben, sich da mit mir gemeinsam hingesetzt haben. Und da ist das Buch und das war der Vorspann zum Buch. Ich werde das selten machen, ganz selten. Vielleicht machen wir nochmal so einen Vorspann, wenn das Festival wieder losgeht, Sachen, die mir wichtig sind. Aber ich hoffe, es war was Neues dabei und vielleicht hat es Spaß gemacht, da so ein bisschen über die Buchbranche zu hören. Ich wusste wirklich nicht alles. Habe da in der Tat mal gelernt, jetzt am lebenden Objekt, wie das so funktioniert. Aber jetzt kommen wir jetzt zu dem eigentlichen Thema dieses Podcasts, also zu dem, was ihr hier eigentlich erwartet habt. Wie immer einen spannenden Gast und der war auch natürlich diesmal wieder da. Und zwar Till Jagler. Till ist der König der Kollaboration. Also ihr merkt, ich leite jetzt soft über zum eigentlichen Teil zum Podcast. Till hat an die 2000 Kollaborationen, glaube ich, miterlebt oder mitgemacht. Die meisten davon bei Adidas. Er war bis vor einigen Tagen Head of Energy bei Adidas. Ganz spannender Titel. Es geht darum, Energy in eine Marke reinzukriegen. Wie kriegt man eine Marke belebt und energetisch? Und das hat er gemacht. Im Wesentlichen durch Kollaborationen. War natürlich bei der großen Yeezy-Kooperation mit dabei. Aber bei ganz, also mit Kanye West im Ding. Aber bei ganz, ganz vielen kleineren auch. Unter anderem gab es Kooperationen mit den Simpsons, wo es dann auf einmal einen Schuh gab. Fand ich eine abgefahrene Geschichte. Dessen Schuhe auf einmal bei Adidas dann erschienen. Also man kann da wahnsinnig viel lernen. Der Till ist halt eine richtige One-Man-Hype-Machine, war vor Adidas mal bei New Balance, kommt hier aus dem Norden, hat aber lange in Herzogenaurach entsprechend gearbeitet, ist jetzt wieder nach Hamburg zurückgezogen, was er in seiner Zeit als der wahrscheinlich Mann mit den meisten Kollaborationen, wahrscheinlich vielleicht in Europa, vielleicht der Welt, so erlebt hat. Darüber haben wir gesprochen. Der Sneaker-Bereich ist da einfach schon sehr, sehr weit vorne. Aber ich glaube, das war auch Thema des Podcasts, dass auch andere Branchen, die jetzt mit Sneakern und auch vielleicht mit Fashion gar nichts zu tun haben, natürlich mit Kollaborationen sehr viel bewegen können. Und das will er demnächst auch noch mehr machen, da noch mehr helfen. Darüber sprechen wir auch. Also entsprechend jetzt rein ins Gespräch mit dem Meister der Kollaboration, mit Till Jagler. Sag mal, du hast in deiner Zeit wie viele Kollabos dann gemacht? Über 1000?
Ja, ich wurde letztens schon gefragt, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Wenn man jetzt mal nur Artikel zählt, dann ist es sicherlich im vierstelligen Bereich, aber wenn man jetzt auch den Collab-Begriff sehr, sehr weit definiert, ja, also eine Collab ist ja im Prinzip auch Lizenzbusiness. Ja, wir machen ja, oder Adidas macht ja auch sehr viel Lizenzbusiness, ob das jetzt im Disney Powerhouse-Franchise ist oder ob das jetzt Viacom haben wir jetzt gemacht, zum Beispiel mit South Park. Bei Disney stecken natürlich sehr viele andere Franchises drin, wie Fox Studios, ESPN, was viele nicht wissen. Und dann die klassischen Collabs, so wie wir Collab identifizieren oder definieren würden. Das sind natürlich keine 1000 gewesen, weil sonst hätte ich, glaube ich, nochmal 20, 30 Jahre ranhängen müssen. Aber wenn man auf Artikelebene guckt, geht es sicherlich schon in den vierstelligen Bereich.
Was war das Erfolgreichste?
Ja, das ist ja immer so ein bisschen die Frage, wie man Erfolg definiert. Ne? Also ich würde, also ich bin im Prinzip ja klassischer Marketier, natürlich auch mit einem betriebswirtschaftlichen Hintergrund, aber wenn ich jetzt mal mir so das erfolgreichste oder das interessanteste Projekt angucke, würde ich schon fast sagen, das war die Kollaboration mit Arizona Iced Tea. Ist natürlich jetzt so eine relativ unerwartete Antwort wahrscheinlich, weil es vielleicht gar nicht so den Hype ausgelöst hat.
Also wir reden da von einer Eistee-Marke aus USA, die mit einer Sneaker oder mit einer Turnschuh- oder Sportmarke, wie Adidas, kollaboriert. Das Besondere bei Arizona Iced Tea, musst du dazu sagen, ist, ein Eistee kostet seit Jahrzehnten 99 Cent, ne?
Genau, also im Prinzip ist die Marke 1992 entstanden, von den Eltern der beiden Söhne, die heute im Prinzip das Business own operativ auch managen. Und wir haben uns halt überlegt, okay, alles klar, wie können wir mit einem bestimmten Budget, also wir hatten nicht sehr viel Budget an der Hand, wie können wir halt in Amerika für extrem viel Furore sorgen? Weil man muss dazu wissen, dass Adidas von einem Marktanteil um die 22% im Prinzip eingebrochen ist auf eine weitaus geringere Zahl. Und wir wollten halt klassisches Hype-Marketing, disruptives Marketing anwenden in Amerika, um in Amerika natürlich auch da wieder für Furore zu sorgen und für positives Sentiment. Ja. Und die Marke Arizona Iced Tea haben wir uns rausgepickt. Der Pick kam nicht von mir, der Pick kam von Brett, der war damals in meinem Team, also in meinem Energy-Team, der Amerikaner ist, in Amerika aufgewachsen ist. Und er hat mir die Story erzählt von Arizona Iced Tea. Und zwar ist im Prinzip der Preis für eine Dose Eistee seit 1992, seit Firmengründung, niemals erhöht worden. Und wie man die Amerikaner kennt, ist es natürlich eine extremst gute Story, gute, charmante, romantische Unternehmensgeschichte. Und dafür wird halt Arizona Iced Tea geliebt in Nordamerika. Und im Prinzip jedes Kind wächst mit diesem Eistee auf. Damals hatten wir halt Gespräche und ich habe wirklich auch die Frage gestellt, ist es groß genug für uns oder wollen wir zu Coke? das Feedback kam, nee, das ist kulturelle Currency. Ja, und jeder wird es feiern und wir sind dann halt im Prinzip auf die Idee gekommen, weil es so ikonisch ist, diese Dose für 99 Cent zu verkaufen. Mittlerweile ist es auch der Slogan von denen, der Claim, The Great Buy, haben wir gesagt, okay, wir machen The Greatest Buy, du kriegst einen Schuh für 99 Cent. Das heißt, wir haben Schuh aussehen lassen wie eine Dose mit dem berühmten Cherry Blossom All-Over-Print. Und haben dann in Amerika oder wollten 2000 Schuhe für 99 Cent verkaufen in der Lafayette Street damals, was dazu geführt hat, dass die NYPD 4 Häuserblocks gesperrt hat, weil wir einen solchen Ansturm hatten, logischerweise. Ja. Und was ich eigentlich damit sagen will, ist, wir hatten im Prinzip damals, wussten wir natürlich, dass das passieren wird, ja, weil wir dann nicht naiv reingegangen sind, nicht blauäugig. Und haben schon 125.000 Paar in der Pipeline gehabt zum normalen Preis. Und haben im Prinzip versucht, Marketing neu zu denken. Ja, und haben halt gesagt, okay, wir können über ein Produkt, über einen PR-Stand für so viel Furore sorgen, ja, dass wir so einen Nachfragesog aufbauen, dass wir im zweiten Step, also im zweiten Drop, überproportional viel verkaufen können pro Tag. Ja, und haben halt dann diese 125.000 Paar innerhalb von 60 Minuten abverkauft. Drei Wochen später.
60 Minuten.
Ja, 30 Minuten später. Drei Wochen später. Ja, das heißt, der erste Drop in New York war im Prinzip der PR-Stand.
Und wo Lafayette, weil da ein Adidas-Laden ist, oder?
Nee, das war einfach ein Pop-Up-Store. Das war der allererste Supreme-Store.
Supreme hat das gemacht?
Der erste, jetzt sind sie mittlerweile ja umgezogen. Und haben den Store übernommen und haben den halt in den Arizona-Kiosk umgewandelt, im Prinzip. Aber es hat so ein Media-Echo stattgefunden, dass das natürlich die perfekte Kampagne war für dieses Pack, was drei Wochen später in den Markt eingeführt werden sollte. Ja, und es hat so viel Aufsehen erweckt und so viel Nachfragesog aufgebaut, dass diese 125.000 Paar sofort ausverkauft waren. Ja, und da haben wir das erste Mal verstanden, würde ich ja mal sagen, wie disruptives Marketing funktioniert. Ja, dass man auch mal anders denken kann als Billboards am Times Square oder Printmedien oder was auch immer, dass wir halt wirklich verstanden haben, wie Produktmarketing in der Wirtschaftspsychologie funktioniert. Ja, und deswegen würde ich immer auf die Frage, die du gerade gestellt hast, sagen, das ist somit das Erfolgreichste gewesen, weil ein ganzes Unternehmen angefangen hat, anders zu denken. Ja, wir haben wirklich das Mindset innerhalb von Adidas komplett gedreht oder verjüngt oder verändert, was dazu führte, dass wir im Prinzip diese Energy Business Unit viel, viel größer gemacht haben, viel mehr Ressourcen allokiert haben, viel mehr Leute eingestellt haben, vier Kreationszentren erschaffen haben in Shanghai, Tokio, Portland und Herzogenaurach.
Wie lange braucht man so einen Vorlauf, um so einen Arizona Ice Tea, Adidas Schuh, bis der dann irgendwie auch verfügbar ist, von der Idee bis der Schuh ist da?
Ja, also ich sage immer so, wenn man schnell ist, 6 Monate, wenn man richtig, richtig schnell ist, dann muss man aber natürlich auch dann im Prinzip eine Factory im Hintergrund haben, die die Kapazitäten reserviert. Normalerweise ist ein Schuh-Kreationsprozess liegt zwischen 18 Monaten und 6 Monaten. Ja, also High-End-Performance-Produkte, wie zum Beispiel Schuhe, Fußballschuhe, ja, werden auf dem 18-Monats-Kalender produziert. Das heißt, du hast die Idee, 18 Monate später kommt die Idee zum Markt. Und Lifestyle pendelt sich so auf 12 Monaten ein momentan. Und wir haben aber dann für Energy ein Konstrukt aufgebaut, wie wir halt innerhalb von 6 Monaten Schuhe in den Markt bringen können. Das Schnellste, was ich jemals bei Adidas geschafft habe, waren 6 Wochen.
Für welche Kollabo war das?
Das war eine Fashion Week in London. Und wir haben im Prinzip dann damals, weil wir diesen Konfigurator hatten, für Schuhe konfigurieren, ja, also im Prinzip das My Adidas Setup, das haben wir im Prinzip genutzt als Toolbox. Wir haben geguckt, okay, welche Materialien liegen in der Factory, welche Zwischensohlen liegen in der Factory, welche Laces etc. Und haben halt im Prinzip wie so einen Lego-Baukasten und selber einen Schuh zusammengebaut. Haben damals London's Finest hieß die Kollaboration, oder die, nicht die Kollaboration, die Edition, haben es einfach mit einem Laserprinter drauf geprintet und es war innerhalb von 6 Wochen da. Wir haben einen BVG-Schuh gebaut, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast damals.
Das ist in Deutschland ein großes Thema gewesen, mit Jung von Matt, glaube ich, zusammen, der Agentur.
Genau.
Der Berliner Verkehrsbetriebe, ne?
Genau. Das war, würde ich jetzt auch nicht sagen, dass es klassisch Hype war, aber es war wiederum so ein Beispiel, was unterstrichen hat, dass man anders Marketing machen kann, auch als Sneaker-Brand, als es vielleicht in der Vergangenheit der Fall war.
War dir das klar, dass, ich meine, es wurde jetzt extrem viel gefeiert und hat ja auch gut funktioniert, aber war das klar, dass das gut funktionieren würde? Ich meine, spürst du es bei den Kollaborationen vorher oder woran erkennt man, dass das, also, oder warum weißt du, dass das läuft?
Ja, also ich glaube, also was ich halt immer versuche zu sagen, auch immer meinem Team mit auf den Weg gegeben habe, es geht eigentlich am Ende des Tages nicht um das Design des Schuhs, es geht um die Story und um die Mechaniken, warum gewisse Sachen funktionieren, warum sie nicht funktionieren. Ja, deswegen ist es, glaube ich, wichtig, ich glaube, in jedem Geschäftsbereich, zu verstehen, warum Sachen funktionieren und warum sie nicht funktionieren. Ja, unabhängig vom Design, weil Design ist halt 100% subjektiv, ein Kollaborationspartner ist auch 100% oder fast 100% subjektiv. Und bei BVG war es halt natürlich so, wir haben natürlich den Trick angewandt. Wir wussten, wir kamen aus dem Problem, ja, wir wussten, dass viele Berliner tagtäglich im Prinzip sich beschweren über die BVG und vielleicht die BVG gar nicht so dass der charmanteste Partner in der Stadt ist. Ja. Deswegen ist ja zum Beispiel auch Jungformat als klassische Marketingagentur herangeholt worden, um das Marketing halt so jung zu machen, dass es dann auch wieder so ein bisschen besser wird und relevanter wird. Aber alle Berliner beschweren sich natürlich über die Preise der Tickets. Ja, das heißt, ein Jahresticket kostet 750 Euro. Ja, und das ist natürlich, klar, für einen Studenten, für viele Leute sehr viel Geld. Ja, und viele Leute beschweren sich darüber und wollen halt günstiger fahren schwarz und werden erwischt und es ist so ein Negativ-Cycle. Und wir haben gesagt, okay, alles klar, wenn du den Schuh kaufst, ist an dem Schuh direkt dran das Ticket. Ja, und der Schuh, ja, und das war natürlich dann der Marketing, der PR-Streich, kostet halt nicht mehr. Das heißt, du kriegst einen Schuh und wenn du mit dem Schuh U-Bahn fährst, kannst du umsonst fahren. Das war eine einfache Idee, aber in der Umsetzung natürlich unglaublich komplex. Man muss dazu wissen, dass es in Berlin, glaube ich, 1800 Ticketkontrolleurinnen gibt, ja, die ja in irgendeiner Art und Weise wissen mussten, dass das funktioniert. Ja, die erste Idee, okay, alles klar, wir machen einfach ein Papierticket, aber wie kriegst du den Schuh in diese Ticketmaschine? Das heißt, wir haben gesagt, okay, es muss irgendwie anders funktionieren. Am Ende des Tages haben wir es so ein bisschen oldschool gemacht. Wir haben alle Kontrolleure, Kontrolleurinnen geschult. Ja, also es gab eine bundesweite oder eine berlinweite Schulung für alle Leute, die es wissen mussten, was natürlich ein riesengroßer Aufwand war, um das im Prinzip dann auch ja umsetzbar zu machen.
Und was hat euch das gebracht?
Ja, also jetzt musst du ja dazu wissen, also im Prinzip hatten wir das ganze Budget für das ganze Projekt waren 10.000 Euro. Ja, mit den 10.000 Euro haben wir ein Fenster beklebt bei Marc Overkill.
Im Sneaker Store in Berlin.
Genau,
im
Sneaker Store in Berlin, Kreuzberg. Haben da im Prinzip die Aktivierung gemacht und in dem Flagship Store in der Münzstraße, also in Berlin Mitte. Und haben aber versucht natürlich schon, dieses ein Sneaker-Netzwerk anzuzapfen. Ja, wir wussten halt, dass sehr viel Equipment, also Adidas Equipment ist im Prinzip eine Serie, ja, eine Sneakers, eine Produktserie, die es seit 1991 gibt. Und wir wussten, dass es halt sehr viel Sammler gibt. Das heißt, wir sind auf diese Silhouette gegangen, um natürlich so viele Leute wie möglich vor dem Store zu haben, die das Ding haben wollen. Das heißt, wir wussten eigentlich schon, es wird funktionieren, haben aber komplett diese Media Lawine unterschätzt. Also am Ende des Tages saßen wir im Store und haben Interviews gegeben für Magazine und Tageszeitungen aus Taiwan, Singapur, Japan, China. Es war absolut krass, was wir damit ausgelöst haben, weil wir wirklich in so ein Vakuum gestochen haben. Also es hat sich wirklich, du hast gemerkt, dass der Taxifahrer, vom Taxifahrer bis zum Friseur, bis hin zum Sneakerhead, alle über dieses Konzept gesprochen haben, weil das so irgendwie, ich will nicht sagen genial war, aber es war diese fantastische Symbiose aus Marketing, Collectibles und und der BVG im Prinzip, also komplett unerwartet. Mhm. Ja, so ist es in der Art und Weise ja. Also
ihr macht ja mittlerweile
sehr selten passiert.
Ich habe gerade letzte Woche gesehen, es gibt jetzt so eine Kollabo mit Simpsons, wo es einen Schuh gibt, der so ähnlich aussieht wie die Schuhe, die der Typ, dieser Flanders, der das Atomkraftwerk, glaube ich, da betreibt. Also es ist ja schon sehr, sehr, sehr weit hergeholt, auf die Idee zu kommen, irgendwie so einem eher unsympathischen Simpsons-Charakter diese Schuhe jetzt auf einmal unter Adidas-Label in den Store zu bringen. Wie kommt sowas?
Also es ist auch, also da war ich sehr, sehr eng dran an dem Thema, weil ich damals einen Deal gemacht habe mit der Dachmarke von Simpsons. Also im Prinzip Simpsons gehört zu Fox Studios und Fox Studios gehört zu Disney. Und so bin ich dann dementsprechend an Fox Studios gekommen. Da haben wir erstmal schon mal den Krusty Burger Schuh gemacht. In diesem Jahr war das noch, wo wir halt einen Schuh gemacht haben, der aussieht wie Krusty Burger. Und dann hatten wir im Prinzip noch so einen Joker offen. Also wir wollten irgendwie noch was machen, nicht auf dem Volumenlevel, was Krusty Burger war, sondern irgendwas, was halt irgendwie ja wieder so ein bisschen durch die Social Media Netzwerke geht. Und ein Kumpel und Mitarbeiter von mir, Peter Gellert, hatte halt die geniale Idee, im Prinzip was zum Left-Hander Day zu machen. Es gibt einen internationalen Left-Hander Day. Ja, also der klassische internationale Day für Linkshänderinnen. Und ich weiß nicht, woher er es wusste, aber er wusste, dass Ned Flanders Linkshänder war. Und dann haben wir halt im Prinzip diese ganze Idee, diese ganze Story gestrickt und haben halt natürlich dann am Ende des Tages mussten wir überlegen, welchen Schuh nehmen wir denn? Weil normalerweise nehmen wir nur Schuhe, die in einem strategischen Fokus stehen. Ja. Dadurch kriegst du mehr Budget allokiert, damit kannst du mehr aktivieren etc. Das heißt, wir haben immer wieder versucht, im Prinzip in diesem strategischen Rückenwind oder in diesem strategischen Windschatten zu laufen von Adidas und von Adidas Originals. Jetzt war es aber so, dass Ned Flanders ja immer diesen Erdkunde-Lehrer-Schuh anhatte. Ja, also dieses ganz klassisch stockkonservative Schuhmodell. Und wir haben lustigerweise die Schuhmodell oder ein ähnliches Schuhmodell im letzten Jahr mit Gary Aspen, das ist im Prinzip eine Sneaker-Koryphäe aus England, haben wir diesen Schuh neu gebaut. Ja, diesen alten Adidas-Schuh. Es gab halt damals diesen alten Adidas-Schuh, der genauso aussah wie so ein Erdkunde-Lehrer-Schuh. Also komplett Anti-Hype. Aber heutzutage ist halt Anti-Hype wiederum Hype. Ja, also viele wollen halt nicht diesen klassischen StockX-Hype, also Resell, weil das halt einfach ermüdend ist für viele Leute und die wollen halt genau das, den Gegenpol haben, ja, also den Counter-Trend. Und Counter-Trend zu Hype ist Anti-Hype, deswegen ist zum Beispiel Adidas Samba auch so erfolgreich gerade. Lange Rede, kurzer Sinn, wir haben halt dann dementsprechend dieses Konzept gestrickt, von Ned Flanders als Linkshänder, als der berühmteste Linkshänder im Prinzip der Welt, in Anführungsstrichen, und haben diesen Schuh gemacht und haben halt im Rahmen dessen halt den Linkshänder Day zelebriert.
Und das, welche Rolle spielt da, dass ihr so viel auch so eine Story erzählen könnt über eure sozialen Reichweiten? Ich meine, das ist ja schon sehr, sehr speziell und ist natürlich abgefahren und so, man stolpert drüber, aber du brauchst ja unfassbar Reichweite, um das überhaupt in die Welt zu pushen.
Ja, jetzt also ich bin immer, wie gesagt, ich bin der Marketingmann, ich glaube ganz fest an die Power von Storytelling. Ja, wenn eine substanzielle Story zu erzählen ist, ja, dann wird diese substanzielle Story den Abnehmerin finden. Ja, und was man ja dazu sagen muss, es ist ja nicht nur im Prinzip der Adidas Social Media Channel. Es sind ja so viele Sub-Milieus und Sub-Kulturen unterwegs, Sub-Communities unterwegs, die im Prinzip sich auf solche Themen stürzen. Ja, also das hat man halt bei Simpsons grundsätzlich gemerkt. Simpsons ist jetzt nicht das klassische Hype-Thema, aber dadurch, dass Simpsons halt einfach so eine riesengroße globale Followerschaft hat, ist das Ding halt komplett durch die Decke geflogen. Ja, also wir haben einen Nachfragesog gehabt für diesen Schuh, der war teilweise höher als ein Yeezy-Modell.
Wie viel Schuhe verkauft man oder produziert man dann da von so einem Ned Flanders?
Ja, also von Ned Flanders haben wir jetzt gar nicht so viel gemacht. Also da haben wir jetzt auch gar nicht so damit gerechnet, dass es auch so ein ultra krasse Nachfrage triggert. Aber wenn du dann zum Beispiel so ein Krusty Burger machst, dann weißt du halt schon, oder so ein Lego-Schuh, wir haben auch einen Lego-Schuh gemacht im letzten Jahr.
Also ein paar hunderttausend Schuhe?
Ja, also das ist immer so ein bisschen schwierig, ja. Du musst ja dann im Prinzip ein Volumen treffen. Vorher, du musst ja vorher im Prinzip reservieren in der Fabrik, wie viel Volumen du machen willst. Das heißt, du musst ein Volumen treffen, wo du denkst, okay, du verdienst Kohle, aber du willst natürlich auch nicht die Situation haben, dass so ein Schuh länger auf dem Shelf stehen bleibt. Also irgendwann dann in Worst Case im Rotpreissegment landet, ja. Das ist natürlich dann der Super-GAU. Und dementsprechend versuchst du natürlich eine gute Schätzung abzugeben. Ja, und bei Lego ist es dann halt irgendwie so, sind so irgendwas zwischen 50 und 150.000 Paar. Aber du hättest halt bei dem Lego Drop 2,5 Millionen verkaufen können.
Krass.
Ja, und das ist halt so, das weiß man vorher nicht. Ja, weil dann schießt man diese Story raus in die Social Media Welt und dann im Prinzip, ja, kreiert das so eine Eigendynamik auch. Ja?
Also, aber wie groß sind die Adidas-Reichweite? Was sind die wichtigsten Reichweite von Adidas, um sowas zu bespielen?
Ja, ist halt natürlich tendenziell schon logischerweise eigene Kanäle. Ja, ich weiß gar nicht, der Adidas Originals-Kanal hat, glaube ich, mittlerweile 30 Millionen Follower. Aber es sind dann auch die Partner, also die Media-Partner.
Also wir reden jetzt von Instagram, ne?
Genau, also hast halt, Instagram. Also Instagram ist halt schon das, glaube ich, das relevanteste Medium.
Für dich selber auch. Du bist ja mittlerweile auch, ich glaube, so 80.000 Follower oder sowas. Ja. Auch schon so, sind das im Wesentlichen auch Sneakerheads, die dir folgen weltweit und die sehen wollen, was ihr euch da wieder an neuen Scheiß ausdenkt.
Ja, ich glaube, das ist zu 80% der Sneaker interessierte Leute, die mich natürlich so als den Adidas-Mann kennengelernt haben auch. Ja, ich war relativ früh dabei, hab's dann 2016 ein bisschen schleifen lassen leider. Und ja, da würde ich mal sagen, dass die Leute halt schon Interesse haben an Sneakers. Jetzt mittlerweile ist natürlich mehr als Adidas geworden, dadurch, dass ich nicht mehr nur bei Adidas bin. Das heißt, ich versuche natürlich auch so meinen Style zu kuratieren und so ein bisschen als Curator wahrgenommen zu werden. Und das funktioniert so ganz gut. Also auf meinem Level auf jeden Fall. Ne?
Am Erscheinungstag dieses Podcasts gilt er noch. Der Vodafone Sommertarif. Er gilt bis zum 25.08. Also ganz schnell sein. Wer den Podcast pünktlich hört, kann auch einen Geschäftskundentarif abschließen bei Vodafone, der so unschlagbar ist. Und zwar 44,90 € pro Monat für den Red Business Internet and Phone Tarif. Das heißt, die gesamte Vertragslaufzeit, den Highspeed-Tarif nutzen mit bis zu 1000 Mbit pro Sekunde, kostenlose Telefonien, alle deutschen Mobilfunknetze. Man kann entspannt über Vodafone Wechselservice wechseln. Es gibt eine feste IP-Adresse, es gibt 4 Sprachkanäle, es gibt eine Fritzbox, es gibt Business Premium Service. Also schaut euch am besten im geschäftlichen Kontext die Vodafone Deals sowieso an und jetzt insbesondere den Red Business Internet Phone Tarif im Rahmen des Gigabit Sommer Deals. Alle Infos vodafone.de/businessgigabit. Warum ist so eine Koop, die es jetzt vor kurzem gab mit McDonald's zum Beispiel? Das ist ja, also von deren Reichweite, deren Name ist ja wahrscheinlich noch größer oder genauso groß wie Adidas. Das ist jetzt nicht so krass abgehoben, hast du im Vorgespräch schon gesagt, naja, hätte mehr kommen können.
Also grundsätzlich glaube ich, dass der Kollaborationsmarkt komplett übersättigt ist. Ja, also jeder kollaboriert mit jedem und Kollaborationen stehen irgendwie in jedem Aktivierungsplan, jedem Marketingplan, ob das jetzt ein Sneaker-Brand ist, Auto-Brand, ob das ein Drink ist, whatsoever. Also es wird wirklich jeder versucht halt irgendwo zu kollaborieren, was dem zur Folge hat, dass natürlich nicht mehr alles einen Unterschied macht. Ja, also du musst halt heutzutage wirklich sehr, sehr hoch springen, ja, und ich sag mal die Extrameile gehen, um wirklich für Aufsehen zu sorgen. Ja, also einfach nur einen weißen Schuh zu haben, einen Adidas-Schuh oder einen New Balance-Schuh oder einen Nike-Schuh und da ein Logo drauf zu slappen, das reicht halt einfach nicht mehr, es sei denn, du bist Supreme. Ja, wenn du Supreme bist, reicht es, weil du Supreme bist, aber dann kommt da halt ganz lange nichts. Ja, und deswegen musst du halt einfach entweder kreativer sein, du musst dir ein anderes, also du musst im Prinzip dir einen Marketing-Mix angucken, den klassischen Marketing-Mix und überlegen, okay, welchen Teil des Marketing-Mixes muss ich jetzt im Prinzip fast auf Droge setzen. Ja, und wo muss ich jetzt komplett durchdrehen? Und das ist halt damals bei der Adidas X McDonald's X Adidas Basketball Kollektion nicht passiert. Ich glaube halt, dass das Produkt nicht stark genug war. Ich glaube halt, dass es wirklich nur war, man nimmt ein Design und slappt es auf den Schuh. Es hat die Aktivierung gefehlt, es hat der Kontext gefehlt, es hat das Seeding gefehlt, es hat die Produkte waren, glaube ich, nicht so stark, dass sie hätten, ja, im Prinzip den Cut machen können. Und dann, was ich auch immer wieder sage, was auch viele Brands anders machen, ich bin ein großer Freund davon, immer nur eine Artikelnummer zu machen. Also ein Produkt und wirklich den ganze Marketing-Power auf dieses eine Produkt, auf diese eine Story zu funneln, um halt den Impact zu maximieren. Ja, wenn du halt natürlich, klar, wenn du eine Kollektion mit 16 Teilen hast, dann fühlt sich ja schon so ein bisschen wabbelig an. Ja, also egal wie gut es ist. Aber du hast halt bei 16 Teilen, bei 8 Teilen, bei 4 Teilen, hast du halt immer Teile, die die schlechteren Teile sind, logischerweise. Deswegen würde ich immer versuchen, die ganzen Ressourcen, die man hat, auf ein Produkt zu münzen.
Was macht denn Supreme so anders? Du hast gerade gesagt, dass die ja offensichtlich nach wie vor, jetzt halt nach Jahren ja schon, immer noch so der Klassenbeste sind im Bereich Kollabos. Aber eigentlich müsste man da auch davon ausgehen, dass die sich irgendwie abnutzen oder so. Scheinbar, wenn ich dir jetzt zuhöre, ist das nicht der Fall.
Na, ich glaube schon, dass sie sie abnutzen. Also ohne jegliche Frage. Also die Leute, die früher Supreme getragen haben, tragen es heute nicht mehr. Es ist halt sehr, sehr kommerziell geworden. Natürlich auf einem Hype-Level. Ja, immer noch D2C, aber auf einem Hype-Level. Aber es ist natürlich viel, viel kommerzieller geworden, viel konsumiger geworden. Die Ware ist viel länger im Store drin. Es gibt sogar Rotpreis. Wenn man jetzt zum Beispiel in den Store in New York geht, findet man halt Rotpreisartikel.
Rot heißt also günstig.
Also im Prinzip im Sale, ja. Und das bedeutet natürlich schon, dass entweder die Mengen zu hoch sind oder die Nachfrage halt nicht mehr so enorm ist, wie es mal war. Zudem kommt natürlich, dass der Resale-Markt vielleicht gar nicht mehr so attraktiv ist, wie er mal war. Ja, also im Endeffekt heutzutage auf allen Hype-Produkten sind es ja 85% Reseller, die was kaufen. Ja, und wenn das Resell-Business nicht mehr ganz so lukrativ ist, dann sind es halt weniger. Ja, weniger Reseller, die sich darauf konzentrieren. Vielleicht konzentrieren sich die gleichen Leute jetzt auf was anderes. Ja. Und bei Supreme ist halt interessant zu sehen, dass sie es geschafft haben, von einer absoluten Nischen-Skateboarding-Brand from New York City, es geschafft haben, eine absolute Hype-Marke zu werden, um dann halt im Prinzip in den nächsten Gang zu schalten, um halt natürlich einfach wirklich sehr substanzielles Business zu machen. Ja, und das finde ich halt so, als Marketingmensch so interessant, dass sie es geschafft haben, halt so lange wie möglich in der Spitze der Pyramide sich breit zu machen. Und sie sich organisch verbreitet haben in Bezug auf Distribution. Sie sind niemals bis auf Dover Street Market in Läden gegangen, sondern haben es wirklich geschafft, die Marke so lange wie möglich zu beschützen, aber auch im gleichen Atemzug so viel Business wie möglich zu machen. Ja, und das ist halt schon, finde ich, beeindruckend. Aber in der heutigen Zeit hast du natürlich andere Hype-Brands, die vielleicht weitaus kleiner sind, aber dann einfach einfach diesen Tastemaker, wenn man sie mal so nennen will, also im Prinzip die Leute, die den Trend entweder vorgeben oder ganz, ganz am Anfang dabei sind, anzusprechen.
Wer ist gerade gut?
Na, ich glaube halt, dass Palace halt einiges richtig macht. Ich glaube,
die Skateboard-Marke aus London,
von,
ne?
Blondie McCoy aus London. Ich glaube halt auch, dass es so sehr viele in der heutigen Zeit sehr viele Nischen-Brands gibt, die vielleicht gar nicht so bekannt sind, aber halt einfach viele gute Sachen machen. Ja, also für mich gibt's halt sehr viele interessante Brands, auch im Outdoor-Bereich. Snowpeak ist für mich so eine, die auch relativ breit schon ist, aber immer noch sehr aspirational ist. Für mich gibt's Gamichi ist ein neues, oder ein altes, neues Outdoor-Label, was gerade wieder im Prinzip neue Fahrt aufnimmt. Und ja, und dann natürlich, klar, alles so, was aus dem nordamerikanischen Markt kommt, ist halt mega interessant, ob das Chrome Hearts ist oder you name it. Also es gibt halt sehr viele, im Prinzip der Hype-Layer oder der Hype-Markt hat sich so ein bisschen auf viel mehr Beine gestellt, als es vielleicht vor 5, 6, 7 Jahren der Fall war.
Mhm. Aber welche Rolle spielen Personen? Früher waren ja auch Basketballspieler oder generell Sportler irgendwie die klassischen Kollabos. Also ich meine, die erfolgreichste Kollabo aller Zeit ist wahrscheinlich irgendwie nach wie vor die Jordan-Brand mit Nike und Michael Jordan. Hat sich das jetzt schon auch verändert? Ne? Früher waren es ja vor allen Dingen Sportler, mittlerweile hast du gerade gesagt, sind es eher Creator, Musiker. Was gibt es noch für Personen? Wer macht es noch gut?
Ja, also tendenziell glaube ich erstmal, wie du richtig sagst, ich glaube, es war halt so in den 80ern, 90ern, 2000 waren es halt wie Sportler, die den Ton angegeben haben. Heutzutage ist es aus meiner Sicht nicht mehr der Fall. Es gibt nicht viele Sportler, die wirklich Hype entwickeln können. Ja. Und bei Jordan muss man ja auch ganz ehrlich sagen, ist es halt einfach seine Legacy, ja. Und dadurch, dass er halt einfach dieses Unicorn ist, ja, ist es halt einfach nochmal von Nike sehr interessant und gut aufgewärmt worden. Und sie haben im Prinzip, sie setzen ja eine S-Curve und eine S-Curve und eine S-Curve, also sie kriegen es ja immer wieder hin, diese Brand zu pivoten und immer wieder zum nächsten Level zu bringen. Und ich würde mal ganz stark verallgemeinert sagen, dass heutzutage die Musiker die neuen Sportler sind. Also heutzutage sind es halt die Musiker, die genau oder die viel mehr Hype aufziehen können, viel mehr Relevanz triggern können im Kopfe des Konsumenten oder im Auge des Konsumenten. Dann glaube ich halt auch ganz fest, also es ist zum einen sind es halt die Musiker und zum anderen sind es halt Designer. Also man sieht es halt bei Virgil. Virgil ist ja nicht der klassische Designer. Virgil Abloh. Ich würde ja eher mal sagen, dass er eher ein Curator ist. Ja, also er hat eine ganz klare Vision, weiß ganz genau, was er will und nimmt sich was und macht daraus etwas Interessanteres aus seinen Augen. Und das hat natürlich sehr viel Anklang, ja, speziell in der ganzen Jugendkultur und Hype-Kultur. Und das sind für mich so die neuen großen Makrotrends oder Makro-Influencers, wenn man es mal so nennen will. Das sind, wie gesagt, die Musiker und die.
Kann denn jede, also wenn jetzt hier eine deutsche Brand oder einer unserer Partner, wenn jetzt hier Gerold Steiner oder so zuhört, könnten, oder weiß nicht, nehmen wir Alpecin Shampoo, ich weiß nicht, also deutsche Firmeninhaber geführt, wo man so das Gefühl hat, die könnten schon auch Sachen machen. Macht es da Sinn, dass die sich noch stärker in das Thema Kollabos reingehen? Also so, ja.
Also ich glaube grundsätzlich an die Power von Kollabs, aber halt, wenn es die genannten sind, sollten sie sich nicht in diese ganze Hype-Streetwear-Welt rein zu manövrieren, weil es halt einfach sehr unauthentisch ist, ja. Und ich glaube halt, und Lidl hat es ja probiert jetzt vor anderthalb Jahren mit diesem Lidl-Sneaker, wo sie halt schamlos den Nike Huarache kopiert haben, was ja nicht sehr gut angekommen ist in der ganzen Sneaker-Hype-Community. Ich würde deine Frage mit einem sehr fetten Ja beantworten, aber halt in einem Markt, der so ein bisschen, der organischer besser zu dem Partner passt, also besser zu Gerold Steiner passt, besser zu Alpecin passt. Und da gibt es ja auch unglaublich viele wahrscheinlich Ideen, wie man das so aufziehen könnte. Und das würde ich halt eher wahrscheinlich,
sagen. Gibt es denn da auch Beispiele für? Ich meine, wir haben es natürlich, ist ja dann, da kommst du her aus dem Sneaker-Bereich, da kommt ja dieses ganze Kollabo-Thema gefühlt so ursprünglich her. Aber gibt es jetzt, ich meine, du guckst ja auch darüber hinaus und berätst jetzt auch, sprichst mit vielen. Gibt es für dich auch, sagen wir mal, Kollabo-Beispiele, die jetzt nicht in diesem Urschlamm des Hypes sind, sondern so ein bisschen am Rande und wo du sagst, mega gut gemacht?
Ja, also für mich ist so ein so eine halbe Collab, ist halt, die sehr, sehr gut funktioniert hat, ist von unserem Freund Joko mit der Jokolade. Ah. Das finde ich halt super stark, weil er halt hingeht und sagt, okay, es gibt ein Problem in der Schokoladenindustrie. Ja, es ist, ich weiß nicht, ob es viele wissen, aber weil es so wichtig ist, erwähne ich es nochmal. Es gibt halt immer noch sehr viel Sklaverei und Kinderarbeit im Kakaoabbau und Anbau, speziell in Westafrika. Und Joko hatte sich jetzt zur Prämisse gemacht, dass er immer noch eine sehr leckere Schokolade verkauft und auch darüber spricht, aber halt eine sehr saubere Wertschöpfungskette hat. Und da finde ich halt, ist das Wort Kollaboration wieder von Vorteil, ja, und da funktioniert es halt sehr, sehr gut und es ist anders gedacht, indem man halt wirklich ein Problem, ein existierendes Problem versucht zu lösen. Ja, und natürlich wird er es wahrscheinlich mit Jokolade nicht schaffen, das Problem komplett auszumerzen, aber er macht mit dem Move, macht er halt einfach, kreiert er Aufmerksamkeit und kreiert Awareness für dieses Problem und ich hoffe halt, dass Konsumenten aufgrund dessen halt anders konsumieren werden. Ja, und deswegen, glaube ich, finde ich das halt relativ interessant. Ich sehe hier zum Beispiel auch, ist wahrscheinlich auch ein Partner von Jägermeister. Mhm. Jägermeister, finde ich halt zum Beispiel, macht auch sehr viele Sachen gut, indem sie halt wirklich dann auch zu Festivals gehen, mit Künstlern kollaborieren. Das, finde ich halt, fühlt sich organisch halt einfach ein bisschen besser an, als wenn Gerold Steiner jetzt einen Sneaker macht. Mhm. Ja.
Was hat denn bei Reebok nicht geklappt? Also ich meine, Reebok war ja auch lange Adidas, deswegen kennst du es ja gut. Vor kurzem verkauft worden, wir haben es ja seit Wochen so ein bisschen verfolgt. Eigentlich ist doch Reebok auch so ein bisschen prädestiniert gewesen, aus den ganzen Wurzeln im Hip-Hop und mit den ganzen Originals-Modellen, die auch haben, daraus eine geile Geschichte zu schreiben. Warum klappt das nicht?
Ja, also ein super interessantes Thema, weil mir das auch sehr stark am Herzen liegt. Ich würde die Frage fast unerwartet beantworten. Ich würde sagen, es ist sehr viel gut gelaufen. Es ist sehr viel richtig gelaufen. Ich kenne logischerweise die Leute, die hinter der Brand standen oder stehen immer noch. Und diese Leute, speziell im Lifestyle-Bereich, haben extrem viel richtig gemacht. Ja, also muss man ja, man muss ja sagen, es hat alles angefangen mit dem Reebok Club C. Das ist der klassische weiße alte Tennisschuh, den sie zurückgebracht haben, was dazu geführt hat, dass die Marke halt wieder auf die Landkarte gesetzt wurde im Lifestyle-Bereich. Und seitdem ist eigentlich sehr, sehr viel richtig gelaufen.
Das, ohne das wäre es noch viel schlimmer.
Ja, also ich habe immer gesagt, auch bei Adidas intern, ich habe immer gesagt, ey, ich möchte gerne die Cola-Partner, die Reebok hat und ich möchte sie zu dem Zeitpunkt, ja, weil Reebok immer ein sehr gutes Händchen hatte für Kollaborationspartner, ja, ob das jetzt zum Beispiel Braindead ist oder you name it. Reebok hat es halt immer verstanden, sehr früh mit sehr, sehr relevanten Partnern in der Lifestyle-Szene zusammenzuarbeiten. Und deswegen würde ich sagen, die haben sehr viel richtig gemacht. Aber ich glaube, dass, worauf du wahrscheinlich auch ein bisschen mehr abzielst, betriebswirtschaftlich ist halt, glaube ich, vieles nicht richtig gelaufen, weil, und ich habe das vor 15 Jahren bei New Balance auch live miterlebt, es gab Leute, die die Marke im Prinzip im Fitness-Kontext positionieren wollten und im Performance-Kontext positionieren wollten. Und das ist eine Meinung und das ist eine Idee und das ist eine strategische Stoßrichtung. Ich glaube allerdings ganz fest an die Power von Lifestyle und vom Lifestyle-Markt. Alleine aus dem Grund, dass der Lifestyle-Markt 10, 15 Mal so groß ist wie der Performance-Markt. Und deswegen hätte ich halt persönlich immer viel mehr Budget allokiert und auch Leute, Ressourcen eingesetzt, in den Lifestyle, in die Lifestyle-Schiene hinein. Und es wurde halt im Prinzip ja mehrere Jahre versucht, Reebok zur Fitnessmarke Number One zu positionieren, was natürlich auch relativ okay funktioniert hat. Ja? Also über CrossFit, was gab's da noch?
Ich habe mit der
UFC, Partnership. Also es ist sehr viel passiert in die Richtung hinein. Und ich persönlich hätte versucht, das ein bisschen besser auszubalancieren. Ja, also alleine von der strategischen Stoßrichtung her hätte ich versucht, das auf mehrere Beine zu stellen. Dieses ganze Haus, dieses ganze Konstrukt und dieser Lifestyle. Dieses Lifestyle-Bein war sehr dünn, ein sehr dünnes Bein und sehr wackelig, weil da halt einfach sehr wenig zugefüttert wurde. Und die anderen Beine waren sehr, da wurde sehr viel zugefüttert, aber waren halt trotzdem wackelig und hatten keinen richtigen Muskelapparat gefühlt. Ja.
Und Lifestyle, heißt es auch diese, sagen wir mal, Original oder diese Retro-Reeboks, die jetzt in meiner Blase gefühlt wirklich jeder trägt? Das sind ja überall. Ist trotzdem aus Sicht des Konzerns eigentlich ein kleines Business?
Ja, es ist auf jeden Fall, also es ist immer noch ein relativ großes Business im Vergleich, aber In- und Output, sage ich einmal, ne? Also es ist sehr wenig reingeflossen, also sehr wenig rein investiert worden und es ist dafür aber sehr viel rausgekommen. Ja, und wie gesagt, der andere Bereich, der Sportbereich, da sehr viel rein investiert werden, überproportional viel rein investiert worden, sehr wenig rausgekommen. Und da hätte ich mir gewünscht, dass sich die Leute zusammensetzen oder zusammengesetzt hätten, jetzt auch als man darüber nachgedacht hat, es zu veräußern, hätte man ja vielleicht es einfach nochmal probieren können. Ja, und da hätte ich mir einen etwas längeren Atem gewünscht, weil ich halt die Leute hinter der Brand kenne und weiß, wie viele gute Talente dahinter stecken. Und die hätten es halt geschafft.
Die hätten Kai Pflaume gebraucht.
Die hätten Kai Pflaume gebraucht.
Bist du mit dem auch, also hast du den auch ausgerüstet mit Adidas und so? Hast du den auch
Ich habe Kai immer die Schuhe besorgt, die er nicht bekommen hat.
Okay.
Ja, Kai und ich kennen uns auch schon relativ lange. Er ist wirklich ein sehr, sehr guter Freund und fast sogar ein Mentor für mich geworden.
Weil das ist ja auch, muss man sagen, ich meine, hier bei OMR mittlerweile auch aufgrund von verschiedensten Aktionen, gemeinsamen Klimmzüge, auch hier im Podcast zu Gast und so, Freund des Hauses. Und ich weiß von ihm, mit ihm joggen hat er mir erzählt, er ist wirklich ja auch Adidas Brand Ambassador, glaube ich. Und kennt sich mit den Schuhen wirklich gut aus. Also er ist wirklich tief drin.
Er ist super tief drin. Also ich glaube, er war schon immer drin, dadurch, dass er natürlich immer diese Vorliebe zum Sport hatte. Und ja, eigentlich schon immer so ein Adidas-Kind war, gefühlt. Ist ja auch sehr großer Bayern-Fan. Bayern ist natürlich auch immer bei Adidas gewesen. Und dadurch war die Nähe zur Brand, glaube ich, immer gegeben. Aber was ich so interessant finde und was ich immer hoch anrechne, er hat dann irgendwann sich wirklich sehr stark mit der ganzen Sneaker-Materie identifiziert und hat da wirklich auch richtig Knowledge, muss man sagen. Also er kennt die alle latest Releases, also alle Schuhe, die droppen oder die rauskommen, kennt die Partner dahinter, kennt die Geschichten dahinter, hat sich jetzt selber hier einen Schuh gebaut mit der Jette hier in Hamburg. Und da muss ich sagen, das macht er schon sehr, sehr gut.
Wie groß ist eigentlich diese Szene derjenigen in Deutschland, die jetzt so sich so richtig gut auskennen? Also ist das so, sind das 10.000 Leute oder sind das eher, weiß ich nicht, Hunderttausende?
Ja, ist, glaube ich, schwer zu sagen. Also wenn man das jetzt, also im Prinzip musst du ja dazu sagen, dass ja, es sind ja immer so Subkulturen, ja. Und diese Collector, die kennen sich meistens sehr gut mit einer Marke aus. Es gibt sogar noch krassere Nerds, die sich dann halt nur auf eine oder zwei Produkt-Silhouetten konzentrieren. Wenn man jetzt sagt, Sneakerheads in Deutschland, die wirklich viel wissen, ja, ist schwer zu sagen, aber ich würde schon sagen, dass es irgendwo im guten einstelligen Millionenbereich ist.
Okay, wow, so viele.
Ja, weil du musst ja dazu sagen, dass ja zwei komplette Generationen jetzt mit dem Sneaker-Trend aufgewachsen sind. Ja, das ist ja nicht so, wie quasi wir aufgewachsen sind, wo irgendwie den ganzen Schulhof angeguckt hast, vielleicht ein, zwei Leute von einem älteren Bruder irgendwie an das Thema herangeführt wurden. Heutzutage weiß halt jeder alles über Sneakers, ja. Also meine Nichte ist 18, ja, die weiß mehr über den ganzen Markt und die ganzen Sneaker-Kalender, Drop-Kalender, Releases, Cola-Partner teilweise als ich. Und das ist halt schon interessant, wie sich der Markt verändert hat. Ja, also und jetzt auch, ich habe es letztens auch in einem Interview gesagt, betriebswirtschaftlich auch, wenn man sich den Markt mal so anschaut, ist es ja so, dass früher war der Markt eine Pyramide. Ja, wenn man sich das so vorstellt, oben in der Pyramide war halt sehr, sehr viel Image, aber sehr geringes Volumen, was da getrieben werden konnte. Ja, also klassisch Dover Street Market, das ist im Prinzip ein High-End-Fashion-Retail-Format, was damals immer kleinere Volumen gedreht hat, ja, aber einfach extrem viel Image gemacht hat. Das heißt, du musstest in diesem Laden sein, um halt als Marke akzeptiert zu werden. Und unten im Markt waren dann die Deichmanns, die JDs dieser Welt, die halt wirklich sehr wenig Image machen, aber sehr, sehr viel Volumen treiben. Ja, also so klassisch Palettenbusiness, ja. Und ich will das gar nicht bewerten, aber heutzutage durch die Transparenz des Internets ist es so, dass es ein Rechteck geworden ist. Das heißt, du hast oben im Markt, hast du sehr viel Image, immer noch, also mit Travis und so, aber auch unglaublich hohe Volumina. Und unten ist im Prinzip unverändert geblieben, weil du halt natürlich sehr viel mehr Leute hast, die Sneaker konsumieren. Das heißt, es ist immer noch wenig Image, aber sehr viel Volumen. Und so hat sich jetzt über die letzten 5, 6, 7, 8 Jahre der Markt auch komplett gewandelt und gedreht. Das heißt, oben in der Pyramide oder im oberen Bereich, also im qualitativen Bereich, ist halt unglaublich viel Volumen auch zu drehen, was natürlich betriebswirtschaftlich super interessant
ist. Aber ist denn das, ich habe mir gerade schon kurz drüber gesprochen, ist denn das für Adidas wirklich relevant? Also die Umsätze, die ihr erzielt, sagen wir mal, ihr macht jetzt 1 Million Schuhe, und dann kostet ein Schuh 100 Euro, dann reden wir von irgendwie 100 Millionen Umsatz. Das ist jetzt schon okay, aber es ist ja für so einen Konzern immer noch nicht kriegsentscheidend am Ende, ne?
Naja, also du musst ja den ganzen, das ganze Produktmix oder die alle Layer angucken, ja. Also es gibt ja sogenannte Kreationslayer und es gibt halt Layer, die sich halt nur darum kümmern, im Prinzip Hype zu generieren, ja, oder Energy in die Marke zu injizieren, also Markenbegehrlichkeit aufzubauen. Und da hast du ja nicht nur eine Collab, sondern du hast das ja, was du gerade gesagt hast, hast du ja 250 Mal im Jahr.
Okay, also das heißt, Adidas machst du 250 Collabs im Jahr so ungefähr?
Ja, ungefähr. Sagen wir mal High-Interest- Produktkapseln. Ja.
Aber das ist
natürlich nicht immer 1 Million, ne? Logischerweise. Also es ist von bis.
Denken denn viele Marken so in Energy, also wenn so die Energy in die Marke zu injizieren, klingt das ja super smart und so richtig. Und offensichtlich gibt es ja, du hast es ja gemacht, das war dein Job. Aber denken Mercedes genauso, weißt du das? Oder sprechen die auch jetzt Firmen aus anderen Bereichen? Dann denkt auch vielleicht eine SAP so oder eine Softwarefirma oder auch, weiß ich nicht, eine ThyssenKrupp?
Also ich weiß, dass sie es nicht machen, tatsächlich, weil ich natürlich auch sehr viel irgendwie auch mit genau diesen Unternehmen in Gesprächen bin. Deswegen rufen die Unternehmen mich an oder eine andere Agentur. Was mich so ein bisschen schockiert, muss ich sagen, weil dieses Thema ist ja nicht mehr neu. Also vor 5, 6 Jahren war es halt relativ neu und vielleicht so ein bisschen ja in so einer anderen Galaxie irgendwie. Damit hat man gar nicht so richtig viel mitgekriegt. Aber heutzutage, ja, berichtet der WDR über Sneaker Resell. Und ProSieben, Sat1, OMR spricht halt über die Power von Kollaboration. Und deswegen wundert mich wirklich, dass auch speziell die genannten Unternehmen halt diese Teams nicht haben. Ja, weil aus meiner Sicht es elementar ist, die Marke zu verjüngen. Weil zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, Mercedes-Benz, ja, hat mal eine Kampagne mit A$AP Rocky gemacht. Ja, und ich weiß, dass intern diese Kampagne gar nicht so als positiv wahrgenommen wurde. Ich persönlich habe sie sehr positiv wahrgenommen, ja, aber es ist natürlich irgendwie herausgekommen, dass A$AP Rocky gerne mal einen Spliff raucht, ja, und dann haben sie sich sogar, okay, was soll denn der 65-jährige E-Klasse-Fahrer darüber denken? Wo ich dann sage, ja, dafür gibt's ja Targeted Marketing, ja, dann spiel das auch da aus und spiel das andere da aus, ja, aber du läufst ja Gefahr, wenn du dich nicht immer wieder neu erfindest, dass du ja als Marke ausstirbst mit deinem Konsumenten. Ja, und deswegen finde ich es halt wirklich sehr, sehr interessant, warum nicht viel mehr Brands darüber nachdenken, diese Teams zu implementieren oder halt eine Partneragentur wie zum Beispiel OMR zu haben, ja, um das halt dann diese Expertise einzukaufen. Ja. Aber es ist elementar.
Hinweis auf eine Firma, von der ich dachte, bevor ich sie jetzt hier gesehen habe, dass es sie wirklich gibt, sowas müsste es doch eigentlich geben. Und zwar Yoya Bar heißt die Firma mit Doppel-Y, aber Yoya Bar gesprochen. Also Yoya Bar, Yoya Bar. Und was machen die? Eine Performance-Marketing-Agentur, die sich explizit richtet an schnell wachsende SaaS-Unternehmen und auch an D2C-Brands. Also genau die beiden Segmente, die von Venture Capitalists und von Investoren gerade sehr, sehr geschätzt werden. Da sitzen die und da helfen die Firmen, wo man sagen muss, auch ganz viele große Konzerne, klassische Unternehmen, setzen ja immer mehr jetzt auch auf D2C-Brands und müssen da was tun. Auch da kann vielleicht Yoya Bar helfen. Jedenfalls haben die eine entsprechende Referenzliste, die genau das auch abdeckt. Athletic Greens zum Beispiel, ein super Startup im Bereich D2C-Brands oder UserCentrics, eine schnell wachsende SaaS-Firma. Genau hinter solchen Firmen, hinter dem Erfolg solcher Firmen steckt häufiger wohl Yoya Bar. Der Slogan heißt entsprechend We Scale Tomorrow's Unicorns. Es geht natürlich immer um die Frage, wie kann ich noch günstiger Kunden einkaufen, die dann möglichst lange und über viele Jahre wertvoll für das jeweilige Unternehmen sind. Das machen die. Alles weitere natürlich auf der Website mit Y, wie gesagt, yoyaba.com. Mal nachschauen. Sie verwalten auch mehrere LinkedIn-Accounts. Ads spend so zwischen 5.000 und 500.000 Euro pro Monat und pro Account. Das ist Yoya Bar. Am besten mal Kontakt aufnehmen. Sag mal, ein Thema, was ich da auch immer so reinbringen will, ist, man versucht ja da auch schon Abverkauf herzustellen. Wir reden da von Millionen von Schuhen. Das Thema Nachhaltigkeit ist da ja auf den ersten Blick noch nicht so. Aber du hast mir im Vorgespräch erzählt, es gibt jetzt Ansätze oder auch die neue Art von Kollabo muss irgendwie Nachhaltigkeit noch mehr berücksichtigen. Da gibt es jetzt irgendwie ein, zwei Typen. Du hast mir erzählt von der Firma Round 2 oder von dem Label Round 2. Erzähl mal noch so ein bisschen was.
Ja, also erstmal natürlich eine grundsätzliche Aussage. Am nachhaltigsten ist, keinen Schuh zu machen. Aber jetzt muss man natürlich dazu sagen, dass Unternehmen natürlich auch Unternehmen sind und müssen halt von irgendwas leben, ja. Und dann, glaube ich, muss dieses Business so nachhaltig wie möglich gemacht werden. Ja, und da hat jedes Unternehmen eine Verantwortung. Und Adidas macht ja sehr, sehr viel. Ja, sie haben ja angefangen mit Parley, wo sie im Prinzip Plastik aus den Ozeanen ziehen, dieses Plastik umwandeln in ein Garn, also in ein klassisches Garn, was in ein Obermaterial verarbeitet werden kann, um halt dann dementsprechend das Schlechte rausnehmen und dann in Schuhe zu umzuwandeln. Und was wir auch angefangen haben bei Adidas, und da war ich federführend dabei, weil es geht ja im Prinzip nicht darum, dass du im Prinzip den Leuten, die schon sustainable konsumieren, sagst, konsumier mehr conscious und mehr nachhaltiger, sondern du musst ja die treffen, die es noch nicht machen. Ja, und wir haben natürlich so ein paar Recherchen gemacht, ein paar Studies gemacht und haben natürlich auch rausgefunden, dass bei vielen Leuten Hype und Resell wichtiger ist als Nachhaltigkeit. Das heißt, wir haben jetzt überlegt, okay, alles klar, wie können wir Hype oder wie können wir Nachhaltigkeit hypen? Ja, wie können wir diesen Hype in das Thema Nachhaltigkeit injizieren, um Leuten, die heute noch nicht drüber nachdenken, das mit auf den Weg zu geben und die Leute zum Nachdenken zu bewegen und idealerweise dazu zu bewegen, dass sie anders konsumieren, more conscious, ja. Und dann haben wir uns zusammengetan mit Sean Wotherspoon, ja, ist ein sehr, sehr guter Freund von mir. Und Sean Wotherspoon ist bekannt eigentlich aus zwei Richtungen. Er ist der Inhaber, Co-Founder von Round 2. Round 2 ist die, würde ich mal sagen, die coolste Vintage Retail-Kette an der Westküste, mittlerweile an der Ostküste und expandieren fleißig. Also im Prinzip klassisch Round 2, also die zweite Runde. Sie kaufen im Flohmarkt Ware und verkaufen es als Neuware. Ja, machen es dann einmal neu und waschen es alles einmal etc. und verkaufen es als Neuware. Also die zweite Runde, das zweite Leben eines Produktes, also Upcycling. Und dadurch war er schon bekannt und hatte ein riesengroßes Netzwerk. Und dann hat er 2018 in einem Design Contest mit Nike zusammen Schuh gebaut und hat dieser Schuh wurde Sneaker of the Year 2018. Ja, also dieser Schuh hat dann absoluten Hype ausgelöst. Und so ist er halt im Prinzip so auch einer der begehrtesten Sneaker-Designer geworden, die es so gibt bei uns in der Szene oder im globalen Kontext. Und ich habe ihn angerufen, habe gesagt, pass auf, Sean, was hältst du davon? Du kommst zu Adidas und wir setzen im Prinzip das Thema Nachhaltigkeit komplett auf, machen alles vegan, machen alles über den Upcycling-Prozess. Und du stehst im Prinzip federführend für dieses Thema, ja. Und er so, let's go. Rübergeflogen nach Deutschland, vor anderthalb Jahren im Januar haben wir uns dann hier getroffen und haben halt wirklich den ganzen Prozess, den ganzen Schuh-Manufacturing-Prozess auseinandergenommen und haben alles nachhaltiger gemacht. Das heißt, wir haben einen Schuh gebaut, wo im Prinzip erstmal der Schuh wurde umgebaut. Das heißt, der Schuh wurde so rekonstruiert, dass er, wir nennen das Pattern Efficiency, dass die, ja, das ist ein Fachwort, die Patternführung, also im Prinzip so, wie der Schuh aufgebaut ist, mit den Einzelteilen, so wenig Abfall wie möglich produziert. Ja, das kann man sich vorstellen, ein weißes Blatt Papier, ein DIN A4 Blatt, da werden im Prinzip diese ganzen Einzelteile ausgelasert, ausgeschnitten und wir haben halt es so errechnen lassen, dass so wenig Abfall wie möglich produziert wird. Dann haben wir gesagt, dieser Abfall und auch alter Abfall, der in den Fabriken liegt, den bauen wir in die Schuhe ein. Das heißt, wir haben mit Leftover-Materialien gearbeitet. Wir haben gesagt, wir kaufen nichts Neues, sondern wir gehen dahin, wo das Problem stattfindet, ja, in der Fabrik, haben uns eine Materialliste geben lassen und haben daraus im Prinzip die Schuhe gebaut. Und dann haben wir gesagt, okay, wir verwenden kein Leder, weil er auch überzeugter Veganer ist und haben alles im Prinzip Non-Leather gemacht. Wie man sich vorstellen kann, ist das natürlich nicht der Weg des geringsten Widerstandes, sondern wahrscheinlich des höchsten Widerstandes, aber es hat dazu geführt, dass natürlich die Produkte extrem gut angekommen sind bei der Zielgruppe oder beim Konsumenten.
Also auch und nicht nur bei den 1000 Modelle dann?
Ja, wir haben weniger gemacht, weil wir komplett überrannt waren, wurden im ersten Step, aber hatten einen Demand auch fast nahezu von 2 Millionen Paar. Beim ersten Drop hatten logischerweise nicht so viel Schuhe, weil wir auch gar nicht so viel Materialien auf Lager hatten und wollten es auch nicht faken. Aber es hat dazu geführt, dass Schuhe, die gar nicht so heiß waren, auf dem Resale-Markt oder auf dem Hype-Markt, komplett Hype wurden. Nur durch die Story. Nur die Story, durch das Commitment, durch die Intention dahinter, durch die Motivation dahinter. Was mir dann natürlich wieder als Marketingmensch wieder gezeigt hat, okay, alles klar, es gibt keine eigentlich guten und schlechten Produkte, gibt's vielleicht schon, aber es gibt auch Produkte, die eigentlich nur neu aufgeladen werden müssen. Ja, und das war in dem Falle der Adidas Superstar, der ja eigentlich ein recht kommerzieller Schuh war zu dem Zeitpunkt. Und so haben wir halt es geschafft, dass der Superstar sich viel, viel schneller gedreht hat wieder, viel bessere Abverkaufsquoten hatten, viel öfter auch wieder von Leuten, die im Prinzip den Ton angeben im ganzen Hype-Game, konsumiert wurden. Und ja, und das ist am Ende des Tages wieder neues Marketing. Ne?
Und du sagst irgendwie, wir hatten gerade beim Anti-Hype drüber gesprochen, der Samba, also auch ein Schuh, den jetzt, glaube ich, jeder kennt, mit der alte Hallen, Fußball, Handballschuhe, so aus. Der kommt jetzt auch gerade wieder, weil der so unverwüstlich ist und weil der so bisher über allem steht. Auch so
ist ja, das ist drin. Also dieser Adidas Samba ist für mich eine absolute Legende und eine absolute, wie sagt man, so ein Surprise Egg, so ein Überraschungsei, weil irgendwie gefühlt alle 12 Monate irgendwas anderes mit diesem Schuh passiert. Und das ist nicht unbedingt gesteuert von der Brand. Das ist eher gesteuert durch die Communities. Ich gebe dir ein Beispiel. In der Nordamerika ist eigentlich der Schuh, der Samba, eigentlich so der ungehypteste Schuh, den man sich so vorstellen kann. Der Hintergrund ist, dass der Schuh früher, weil die Brand natürlich in Nordamerika nicht diese Stärke hat wie in Europa zum Beispiel oder in Asien, häufig im Prinzip so immer als billigsten Schuh auf dem Sales Rack, also auf diesem Rotpreis Ramsch-Tisch verramscht wurde. Und der Schuh hat immer $40 gekostet, ja, weil er halt so für so wenig Geld dann verramscht wurde. Das hat dazu geführt, dass natürlich diese ganze Hype-Welt wurde immer größer. Und dann hat sich die Skateboarding-Community sich diesen Schuh genommen, weil das der the Anti-Hype-Schuh Number One war. Also wirklich, es gab keinen Schuh, der weniger gehypt war als dieser Schuh. Also war der Ramschuh par excellence. Und die haben sich den Schuh genommen, haben damit angefangen zu skaten, haben den angefangen zu distressen, also im Prinzip dann, ne, also ja, durch den Verbrauch oder durch den Gebrauch im Prinzip hat sich der Schuh verändert, haben das gepostet. Dann sind wieder die krassen Skateboardfahrer, die viel Reichweite hatten, auf diesen Trend gesprungen. Sehr viele Leute, zum Beispiel Jonah Hill, hat sich den Schuh dann sofort genommen, weil er das halt...
Der Comedian, ne?
Genau, hat gesehen, wie das so bubbelt, ja, und ist ja auch selber sehr, sehr trendaffin, der Jonah Hill, und hat sich den Schuh genommen, auch für seine Kollaboration. Dann, das hat dazu geführt, dass zum Beispiel so ein Jerry Lorenzo, der jetzt auch gerade zurück zu den 3 Streifen gekommen ist, hat einen Post gemacht, wie er in seinem Style, ja, in seinem Fear of God Style mit den schweren Sweatpads, mit den schweren Sweathoodies vorm Spiegel steht und den Samba anhat, aber natürlich ganz anders anhat. Also nicht gelaced, die Zunge aufgestellt, so wie er halt die Schuhe stylt, ja, in seiner Art und Weise. Das hat zur Folge gehabt, dass am nächsten Tag in ganz Nordamerika alle Sambas ausverkauft wurden. An einem Tag.
Weil der Jerry Lorenzo, muss man sagen, ist auch so ein Designer-Typ, von dem du gerade sprachst, so ein bisschen wie Virgil Abloh, nur ein bisschen kleiner vielleicht, aber der hat auch so eine Power.
Genau, also Jerry kommt ja im Prinzip ja auch ursprünglich, wie ja alle auch, Herr Virgil ja auch, alle im Prinzip aus der Kanye-Talentschmiede beziehungsweise aus der Kanye-Posse raus, ja, und Jerry steht halt auch für eine gewisse Ästhetik, ja, und hat halt diesen Schuh dann anders gestylt und das hat zur Folge gehabt, wie gesagt, dass alle durchgedreht sind und gesagt, okay, das ist der nächste Hype-Schuh, wir brauchen diesen Schuh.
Warum können eigentlich Skateboarder so, also warum ist das seit 30 Jahren so eine Industrie, die so gut funktioniert? Also Supreme kommt da ja auch her, ganz Palace kommt da, hast du gerade genannt, ganz viele Firmen versuchen mit dieser Community zu arbeiten. Warum eigentlich Skateboarding?
Ja, ist ja ganz lustig, gibt's ja schon so Memes aus der Skateboarding-Community hinaus. People trust us, we give you the next trend. Ich glaube, es liegt daran, dass die Skateboarder die coolsten sind. Also ich glaube halt einfach, es gibt zwei sehr interessante Sportarten, die absolut hype-konform sind. Das ist einmal Skateboarding und das andere ist Basketball. Mhm, Basketball natürlich sehr stark aus der Musik getrieben, sehr stark aus Nordamerika getrieben, sehr stark aus dem Hip-Hop getrieben. Und Skateboarding ist ja im Prinzip die rohste Art, Sport zu machen. Also du brauchst ja eigentlich gar nichts. Du brauchst ja einfach nur so ein Rollbrett, ja. Und Leute schaffen es mit diesem Rollbrett, ja, einfach unglaublichste Dinge zu machen. Und es ist ein Community-Sport. Es ist ein Sport, der für Werte steht, für Inclusivity, für Diversity, für Inclusion. Und ich glaube halt ganz fest, dass die Skateboarder halt immer versuchen, sich auch so diesen Countertrend zu suchen. Ja, also wenn irgendwas sehr, sehr groß kommerziell funktioniert, gehen sie halt in die komplett andere Richtung.
Sag mal, letzte Frage, wo wir gerade über Sport nochmal sprechen, das sind auch so ein bisschen meine Themen, das ist auch mein Podcast, vielleicht einige Hörer denken, okay, das sind spezielle Themen, aber Paris Saint-Germain, also dieser Verein ist ja nun auch im Lifestyle-Bereich wahnsinnig erfolgreich. Wie ist das passiert? Also ich meine, das ist ja Jordan Brand, ist ja sozusagen dahinter, aber eigentlich ist es ein unsympathischer Verein, so in den Augen der meisten Fußballfans, haben immer so viel Geld ausgegeben für die ganzen Stars, aber eigentlich jetzt keine so richtigen, ist jetzt kein Nostalgieverein. Warum gehen die so ab? Als Marke jetzt auch.
Ja, für mich ist auch dann die Frage, wo gehen sie ab, ne? Also ich glaube, sie gehen halt schon ab in diesem ganzen, in der ganzen Hype-Welt. Sie sind halt natürlich, wachsen sie in China, in Greater China halt unglaublich inkrementell und überproportional. Sie bringen im Prinzip, sie sind im, ja im Prinzip eine Marke, oder sie haben es geschafft zu verstehen, dass sie selber mehr sein können als ein Fußballverein. Ja, das Gute ist, dass sie einfach eine riesengroße Fanbase haben und die Fanbase ist sehr offen für Veränderung. Ja, das ist ja zum Beispiel in Deutschland gar nicht der Fall. Ja, also die deutschen Supporter sind ja eher ein bisschen allergisch gegen Veränderung. Ja, und das ist natürlich in anderen Ländern, also ob es jetzt in England ist oder in Frankreich, ist ein bisschen anders. Und speziell in Paris ist es ja schon immer so ein bisschen anders gewesen. Ja, also sie haben ja David Beckham damals geholt. Das war ja schon so im Prinzip der erste Move aus PSG eine Marke zu machen. Und haben es jetzt natürlich geschafft, würde ich mal sagen, zu zeigen, was ein Fußballverein über den Fußball hinaus repräsentieren kann. Ja, also sie sind ja viel mehr. Sie sind ja jetzt durch die Jordan Brand, das war ja auch eine sehr bewusste Entscheidung, höchstwahrscheinlich zwischen Nike und PSG. Sie haben es halt geschafft, durch Jordan Brand in die Basketballwelt zu kommen, in die Hip-Hop-Welt zu kommen und in die Sneaker-Welt zu kommen, weil natürlich Jordan Brand halt natürlich komplett durch die Decke geflogen ist im ganzen Hype-Game. Und auch so Moves jetzt mit Leo zeigen natürlich auch, natürlich ist er ein begnadeter Fußballer, aber zeigen natürlich auch, dass sie halt einfach diese Superstars in ihren eigenen Reihen haben wollen, um Franchises aufzubauen. Ja, und sie haben halt verstanden, dass es am Ende des Tages darum geht, ein Unternehmen zu führen und nicht eventuell nur ein Fußballclub zu sein und zu führen. Und sie gehen halt in alle Bereiche der Subkultur. Ja, also wenn du jetzt überlegst, was im Prinzip diese Bereiche sein können, ist es natürlich Sport, Music, Art und Fashion. Sport haben sie ihre Wurzeln. Music, Art und Fashion kommen jetzt dazu. Ja, das sind im Prinzip so Must, Should, Can. Also Must ist Sport. Should, dann gehen sie halt immer weiter, erweitern sie, pivoten sie im Prinzip ihr Unternehmen immer weiter nach oben und diversifizieren immer weiter nach oben, um dann natürlich so eine, aus PSJ so ein Luftschloss zu bauen, was jeder in irgendeiner Art und Weise begehrlich findet. Ja, ob das jetzt Hype-Kids sind oder ob das Fußballer sind, ob das Musicians sind, ob das Designer sind. Ich warte auf den Moment, wo sie was mit Virgil machen. Oder mit irgendjemand anders, ja. Dann muss man dazu sagen, dass natürlich auch im Prinzip der Startpunkt, bzw. das Fundament ja im Prinzip ja auch so Nährboden ist für ein solches Businessmodell, weil sie halt in Paris sind. Paris ist die Fashion-Hochburg Nummer eins. Ja, das ist das Zuhause eigentlich aller großen Fashionhäuser.
Die katarischen Eigentümer, die das pushen, weißt du das? Oder ist das irgendwie?
Ja, das ist natürlich, das werden die nicht so in der Art und Weise pushen. Ja. Die werden natürlich das nötige Kleingeld zusammenkratzen, um das zu ermöglichen. Aber ich glaube ganz fest daran, dass das Management einfach ganz anders aufgestellt ist als das Management von FC Bayern. Ja, und da würde ich mal mir wünschen, ja, also man muss es ja nicht, ja. Es ist, heißt ja nicht, dass man Sachen muss, aber wenn man halt wachsen will, gibt es halt natürlich mehrere Wege, das zu tun, ja. Du kannst natürlich versuchen, deinen Merchandising-Umsatz um 30% zu steigern, indem du nach China gehst und da irgendwelche Trainingslager abhältst. Oder du wirst halt ein bisschen jünger und erfindest dich immer wieder neu, machst halt Festivals, machst Musics, machst Collabs.
Eigentlich müsste das der Weg sein, den Hertha BSC auch geht. Ich meine, Hertha ist dann auch viel Geld reingeflossen, jetzt nicht ganz so viel, aber es ist halt auch Windhorst und so, dass die nicht auch so einen Weg versuchen, weil die haben Berlin im Hintergrund. Das könnten, also wenn.
Also ich wünsche mir, dass sie es machen. Also wie gesagt, also viele Herthaner, die werden mich wahrscheinlich jetzt steinigen. Aber ich glaube halt, dass wenn es einen Verein gibt, der diese Attitude hat, der diese ähnliche Voraussetzung hat, dann ist es Hertha BSC, weil es Berlin ist. Ja. Und man sieht ja auch so mit gewissen Signings, dass sie schon über diese Richtung nachdenken. Sein. Genau. Und ich glaube nur, dass sie noch nicht so richtig gut beraten sind. Also ich glaube, dass sie halt noch... Also den Klinsmann-Move, ich weiß nicht, ob der jetzt aus sportlichem Interesse gemacht wurde oder aus PR-Perspektive heraus gemacht wurde. Ich glaube halt, es muss halt, wenn man den Weg verfolgt, muss man halt natürlich auch das ganze Unternehmen danach ausrichten. Ja, also im Prinzip Structure follows Strategy und nicht andersrum. Ja, wenn die Strategie so ist, dann muss natürlich die Struktur so aufgebaut werden, dass es halt auch dann ermöglicht werden kann. Ich finde, wir haben hier auch in der Nachbarschaft einen sehr interessanten Verein, der sehr, sehr vieles richtig macht. Das ist der FC St. Pauli mit Bernd. Ja. Bernd von Geldern ist einfach ein Visionär, ist ein Marketeer, denkt sehr viele Sachen neu und anders und frisch. Und ich glaube auch da, wenn ich sag mal, wenn es alle dieses Mindset so ein bisschen offener wäre, ja, könnte das halt auch ein Club werden, der ja einfach weltweit ein sehr, sehr interessantes Franchise werden könnte. Ja, weil natürlich der Totenkopf im Prinzip so aus meiner Sicht somit das beste Club-Logo ist, was es da draußen gibt.
Am Ende bleibt noch die Frage, was machst du jetzt als nächstes oder was bist du alle jetzt raus? Wenn man jetzt dir zugehört hat, okay, ich will mich mit dem unterhalten, der scheint sich auszukennen mit Kollabos und wie man Energy und Marken reinkriegt, kann man dich einfach jetzt anrufen? Bist du open for business? Woran arbeitest du?
Ja, ich hab's letztens schon gesagt beim David Fischer im Interview. Ich will einfach nur gute Sachen mit guten Leuten machen. Ja, und ich will mich gar nicht mehr in so eine feste Struktur einboxen. Da war ich jetzt lang genug. Ich bin ja aus genau dem Grund da rausgegangen, weil ich jetzt einfach einfach Left, Right, Center gute Sachen machen möchte. Werde sicherlich der Sneaker-Industrie treu bleiben. Hab da jetzt schon 2, 3 Projekte in der Pipeline, die entweder mit einem Partner zusammen stattfinden oder ich alleine auf die Beine stelle mit ein paar guten Leuten. Aber es geht auch Richtung Consulting, es geht Richtung neue Businessmodelle. Also was mich halt immer schon motiviert hat, ist im Prinzip Consumption, also Konsum, neu zu definieren oder zu redefinieren. Also wie shoppt man heutzutage? Das ist aus meiner Sicht komplett outdated, also es ist langweilig geworden, es ist starr geworden. Ich selber kaufe eigentlich gar nicht mehr, weil ich gar nicht mehr so richtig mich angesprochen fühle. Ich glaube jetzt auch mit der Pandemie, auch hoffentlich nach der Pandemie, wird sich das Konsumentenverhalten drastisch verändert haben. Und da werde ich halt versuchen, ein Modell aufzusetzen, dass Leute begeistert werden über Entertainment und auch über Education, aber halt auch im gleichen Atemzug sofort kaufen können, konsumieren können.
Okay, wir werden es verfolgen. Du machst aus Hamburg heraus, also coole Edition hier für unsere Stadt. In dem Sinne, vielen Dank, dass du jetzt hier schon mal heute mal da warst.
Vielen lieben Dank für deine Zeit, auch eure Zeit. Ich habe ja eben gerade eine kleine Unternehmensführung gekriegt, bin sehr, sehr begeistert jetzt schon. Freue mich auf alles, was da kommt und ja, bleibt wie ihr seid. Passt extrem gut in die Welt.
Alles klar, vielen Dank.
Danke.
Zum Schluss nochmal ein Hinweis, und zwar nicht auf das Buch, sondern natürlich
auf die Hamburg Media School. Da läuft seit vielen, vielen Jahren das Online-Marketing-Camp. Ich habe das da selber mal ins Leben gerufen, gemeinsam mit den Kollegen der Hamburg Media School. Der Nukleus für alles, was heute OMR ist. Wer sich aktuell informieren möchte, mal so 3,5 Tage am Stück, was im Online-Marketing ganz konkret passiert, über alle verschiedenen Plattformen hinweg, der kann das tun an der Hamburg Media School im Online-Marketing-Camp. Das nächste läuft vom 8. bis zum 11. September und alle Infos, auch andere Weiterbildungsangebote der HMS, findet ihr unter hamburgmediaschool.com/Weiterbildung.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.